Live after Lehramt.
Also, versteh mich nicht falsch, manchmal ist das absolut richtig, beim Status quo zu bleiben, aber es sollte ja eine bewusste Entscheidung sein und nicht eine automatische Reaktion aus deinem Reptilienhirn raus, ne? Aus Angst oder aus Gewohnheit. Das ist dann wiederum ja Fremdsteuerung. Und da entsteht Wut, weil eigentlich hast du ein inneres Nein, ein äußeres Ja, aber ein inneres Nein.
Live After Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. Anfang April wurde eine Arbeitsbelastungsstudie der Universität Göttingen zum Thema Lehrerarbeitsbelastung veröffentlicht und die hat in den Medien wieder mal für Furore gesorgt, denn ja, es ist eine dieser Hiobsbotschaften, die man mittlerweile so zur Kenntnis nimmt über Lehrerzufriedenheit, aber hey, es ändert sich dann doch irgendwie nicht viel. In dieser Studie wurde ermittelt, dass nur noch 20% der Lehrkräfte ihren Beruf weiterempfehlen würden. Ein Drittel rät sogar aktiv davon ab. Also Umkehr, 80% haben Hemmungen, ihren Beruf weiterzuempfehlen und ein Drittel aller Lehrkräfte rät aktiv davon ab. Weniger als die Hälfte, 46% nämlich, würde sich aus heutiger Sicht nochmal für den Beruf entscheiden. Okay, das sind schon mal Hausnummern. Und wenn wir gleichzeitig mal auf Lehrkräftekündigungszahlen schauen, dann ist da eine wahnsinnige Schere. Also ich weiß nicht, ob du über Lehrerkündigungszahlen informiert bist, aber im Land NRW waren das im letzten Jahr wieder mal so um die 1000 Lehrkräfte, die gekündigt haben. Gemessen an der Gesamtzahl der Lehrkräfte ist das eine Quote von etwa so 0,2, 0,4%. Also wirklich krass niedrig, krass niedrig. Dafür, dass das Thema jetzt doch auch an Prominenz gewinnt, Lehrerkündigungen, ist das gemessen an anderen Branchen, wo man in der Regel so 10% Fluktuation hat oder sogar manchmal 30% Fluktuation, ist das wirklich krass unvergleichlich niedrig. Ich sag immer, Kündigungszahlen darf man sich nicht angucken ohne Dienstunfähigkeits- und Langzeiterkrankungszahlen im Lehrberuf, denn das ist natürlich der systemimmanente Weg, sich zu entziehen. Und der ist aufgrund der Verbeamtung und der finanziellen Hürden, die an das Verlassen des Lehrberufes geknüpft sind, natürlich intuitiv der Weg, den die meisten wählen. Also wenn man sich jetzt singulär Kündigungszahlen anschaut und sich damit rühmt, dass die Kündigungsquote so gering ist, so wie die Regierung unter der Bildungsministerin Feller in NRW, die sich damit rühmt, dann darf man diese Zahlen nicht betrachten, ohne die Dienstunfähigkeitsstatistiken anzuschauen. Und die ist in den letzten 10, 15 Jahren exorbitant gestiegen. Also ja, Kündigungen steigen, aber schaut euch mal die Dienstunfähigkeitszeiten an. Das ist eigentlich die verdeckte Kündigungsquote im Lehrberuf, ne? So, darauf will ich aber nicht hinaus, sondern ich möchte heute auf diese Schere zu sprechen kommen. Wie kommt das, dass es eine so krasse Lehrkräfteunzufriedenheit gibt, aber so wenige dann doch etwas verändern und dann die Spitze des Eisberges, die kündigen? Aber ja, da ist ja trotzdem eine unglaubliche Diskrepanz, ne? Und da kommt eine Psychodynamik ins Spiel, die ich dir heute erklären möchte. Ein Beispiel, wir führen ja pro Woche wirklich sehr, sehr viele Erstgespräche mit Personen, die sich bei uns melden und überlegen, möchte ich mit euch was verändern oder möchte ich mit wem anders was verändern oder möchte ich überhaupt was verändern, ne, und kommen dann zu uns in ein Erstgespräch. Und da brachte eines meiner Teammitglieder den Satz ins Großteam-Meeting mit zurück von einer Dame, die diesen Satz getan hatte im Erstgespräch. Ich weiß, dass ich total unglücklich bin im Schuldienst. Ich weine auch manchmal auf dem Weg zur Schule im Auto und ich muss mich total zusammenraffen, um dann auszusteigen und die Schule zu betreten. Aber irgendwie, ich kann mich trotzdem nicht überwinden, irgendwas zu verändern. Ich weiß auch nicht, was mich zurückhält, aber ich weiß nicht so richtig, ob ich jetzt was tun möchte. Okay, hat aber das Gespräch mit uns gesucht und wie du dir vielleicht auch denken kannst, es kam nicht zu einem zweiten Gespräch, das hat sie nämlich dann gecancelt, weil sie wahrscheinlich von ihrem eigenen Vorstoß irgendwie ein bisschen verunsichert war, dass es ja dann im zweiten Gespräch auch ein bisschen konkreter wird, ne, in die Details, da wird man beraten, was kann man denn tun, was wären erste Schritte, das sind so Dinge, die geben wir Interessentinnen und Interessenten schon mit an die Hand, bevor man überhaupt miteinander arbeitet, so dass man da auch einen Mehrwert aus diesem Erst- und Zweitgespräch rauszieht. Aber das hat diese Dame abgesagt, vielleicht weil sie dann doch die Angst wieder übermannt hat. Weißt du was, das ist so eine typische Situation bei uns. Das bringt auf den Punkt, womit ganz viele sich jeden Tag rumschlagen. Und hier kommt diese Psychodynamik, die hat nämlich einen Namen. Es geht um eine kognitive Verzerrung und in dem Fall ist das der Status Quo Bias. Das klingt erstmal mega wissenschaftlich, aber eigentlich ist es etwas, das wir alle kennen und was hier bei dieser Schere, von der ich gerade spreche, besonders zum Tragen kommt. Das ist nämlich die krasse Tendenz von uns Menschen, lieber im bekannten Elend zu verbleiben, als uns auf Veränderungen einzulassen. Lass uns mal ein typisches Beispiel nehmen. Du sitzt am Sonntagabend am Schreibtisch, vor dir türmen sich die Klausuren, die korrigiert werden müssen, dein Rücken schmerzt, dein Kopf brummt, die Kinder schreien, müssen ins Bett, aber ja, dein Partner, deine Partnerin macht das wie so oft, denn du hast ja zu arbeiten und du denkst zum 100. Mal, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ist das mein Leben? Sind das die nächsten 30 Jahre? Aber anstatt diesem Gedanken nachzugehen, schiebst du es weg und sagst, naja, immerhin ist der Job sicher und die Ferien und überhaupt und was soll ich denn sonst machen? Kennst du, oder? Das ist der Status Quo Bias in Reinform. Weißt du, was das Verrückte ist? Wir Menschen machen das überall, nicht nur im Job. Denk mal ans Fitnessstudio. Ne? Vielleicht hast du dieses Jahr zum Jahreswechsel dir vorgenommen, so jetzt kommt der Beachbody und hast zum Januar eine Mitgliedschaft abgeschlossen und jetzt ist April und wie oft warst du schon da? In den ersten 2 Monaten vielleicht dichter und jetzt langsam träufelt das so aus, ne? Oder die toxische Beziehung, in der du viel zu lange geblieben bist. Oder das kaputte Handy mit dem gesplitterten Display, das du ewig nicht reparieren lässt. Ja, da ist irgendwie zu viel Widerstand, das aufrecht zu erhalten und so ist es da dann doch nicht so schlimm und mich ja jetzt zu überwinden, da das zu verändern, ach, ist ja auch irgendwie lästig, ne? Lass uns mal kurz einen Schritt zurück machen und verstehen, was hier eigentlich im Gehirn passiert. Der Status Quo Bias ist nämlich Teil einer größeren Familie von sogenannten kognitiven Verzerrungen. Habe ich gerade schon eingeführt, diesen Begriff. Englisch Cognitive Bias. Stell dir die kognitiven Verzerrungen vor wie eine Art Autopilot, der unser Gehirn steuert. Das sind also mentale Abkürzungswege, die uns eigentlich helfen sollen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich komme jetzt wieder mit der Steinzeit um die Ecke, nicht ohne Grund. Also es hat mit den Entwicklungsstufen unseres Gehirns zu tun. Ich sag mal, in der Steinzeit, da war es überlebenswichtig, weil wenn dann der Säbelzahntiger vor einem stand, dann war ja schnelles Handeln gefragt, nicht langes Nachdenken. Oft kommt man jetzt in der Psychologie mit diesem Steinzeit-Klischee, ne? Aber eigentlich knüpft das an etwas Wissenschaftliches an, nämlich was sind eigentlich Hirnareale und in welchem Teil der Evolution sind diese Hirnareale entstanden und welche Funktionen haben die? Heute haben wir zum Glück andere Probleme als den Säbelzahntiger. Heute heißt das Problem vielleicht 7c oder 8b. Okay, das ist böse. Oder Schulleitung oder Kollegin X. Aber unser Gehirn arbeitet immer noch mit diesen uralten Mustern. Und eins dieser Muster ist eben der Status Quo Bias. Die Tendenz, am Bestehenden festzuhalten, auch wenn es eigentlich gar nicht gut ist. Aber unser Gehirn sagt, Veränderung, vielleicht noch bedrohlicher. Und es gibt noch weitere kognitive Verzerrungen, die mit diesem Status Quo Bias Hand in Hand arbeiten. Das ist zum Beispiel die sogenannte Verlustaversion. Also, wir empfinden einen potenziellen Verlust etwa doppelt so stark wie einen gleichwertigen Gewinn. Das heißt konkret, der mögliche Verlust der Verbeamtung fühlt sich bedrohlicher an, als die Chance auf einen erfüllenden neuen Job verlockend erscheint. Wir denken erstmal nur an das, was wir verlieren, obwohl der Gewinn eigentlich viel geiler wäre, der mögliche Gewinn, ne? So, das sind Gehirndynamiken. Dann gibt es den Bestätigungsfehler. Wir suchen automatisch nach Informationen, die unsere bestehende Situation rechtfertigen. Also ist also eine Art von selektiver Wahrnehmung. Zum Beispiel sind wir ganz offen für Sätze wie, andere Jobs sind auch nicht besser, wenigstens habe ich Ferien. Kennst du vielleicht, ne? Also Bestätigungsfehler, ich suche mir die Dinge so zusammen, dass sie in mein Weltbild passen, damit ich mich nicht verändern muss. Stimmt aber vielleicht gar nicht. Dann gibt es die sogenannte Ankerheuristik. Das bedeutet, wir orientieren uns stark an einem bestimmten Referenzpunkt, in diesem Fall unsere aktuelle Situation als Lehrkraft, und das macht es schwer, sich überhaupt andere alternative Szenarien vorzustellen. Unser Anker ist halt immer nur dieser Scheuklappenblick auf die Situation als Lehrkraft. Alles andere kommt überhaupt nicht in Erwägung, ne? Das Wichtige ist, diese Verzerrungen sind völlig normal. Das sind normale Hirnmechanismen. Die machen dich nicht zu einem schlechteren Menschen, zu einem schwächeren Menschen oder zu einem therapiebedürftigen Menschen. Aber wenn wir sie kennen und verstehen, dann können wir bewusst gegensteuern und nur dann, denn diese Cognitive Biases, die entsprechen nicht der Wahrheit. Es sind Hirndynamiken, die uns schön an Ort und Stelle halten. Und da lässt sich ansetzen, wenn man sich fragt, warum ist die Kündigungsquote im Lehrberuf 0,2%, aber weniger als die Hälfte würde das heute nochmal machen und 80% raten auch nicht zu dem Job. Da kann man jetzt eine ganze Menge Leidensdruck rauslesen, aber Leute, die wirklich die Konsequenz ziehen, das sind echt wenige. Hello, Cognitive Bias. So, schauen wir uns das noch detaillierter an. Im Lehrberuf haben wir ein paar Extrafaktoren, die diesen Status Quo Bias so richtig auf Steroide setzen. Da ist zum ersten Mal die Verbeamtung, ne? Also, ich bin doch nicht verrückt, wenn ich das aufgebe. Das jahrelange Studium kommt dann dazu. Das kann man doch nicht einfach wegwerfen. Ich habe schon mal in dem Podcast von der Sunk Cost Fallacy gesprochen, also dem Trugschluss, ich habe doch schon so viel investiert, dann muss ich jetzt auch den Weg weitergehen, sonst sind die ganzen Investitionen ja für einen Eimer. Ist also auch wieder eine Hirnverzerrung, ne? Kann das Studium und ich habe jetzt 10 Jahre in dem Beruf gemacht, das kann ich doch jetzt nicht einfach loslassen, was ich dafür durchlitten habe, dann hat sich ja im Ende gar nicht alles gelohnt. Aber hallo Depression, hallo Angststörung, hallo soziale Isolation, hallo Langzeiterkrankung. Aber Hauptsache, es hat sich gelohnt. Und nicht zu vergessen, die gesellschaftliche Komponente. Es adelt einen ja auch, dass man so eine wichtige Rolle ausführt. Ich tue ja was Wichtiges für die Gesellschaft. Alles andere kann im Vergleich dazu ja nur unwichtiger sein. Alles valide Punkte, absolut. Aber das ist ja auch genau das Fiese an der Sache. Genau das wird oft als Ausreden benutzt, um gar nicht erst in die Veränderung gehen zu müssen oder sich noch nicht mal damit beschäftigen zu müssen. Letztens hatten wir eine Klientin, ich nenne sie mal Maria, Gymnasiallehrerin, Mathe, Physik, seit 12 Jahren im Dienst. Und die sagte zu mir in einem Live-Training, ich kann doch die Verbeamtung nicht aufgeben, das wäre total unverantwortlich. Was, wenn ich krank werde? Wenn ich später mal nicht mehr arbeiten kann und dann habe ich die Verbeamtung aufgegeben und dann bin ich plötzlich dienstunfähig, beziehungsweise dann ja arbeitsunfähig in einem anderen Beruf, dann ärgere ich mich schwarz, dann rutsche ich in die Altersarmut. Also ich brauche die Verbeamtung alleine als Vorsorge dafür, dass ich ja krank werden könnte. Ein grundsätzlicher Trugschluss ist hier schon mal, ich muss in der Situation verbleiben, die mich krank machen wird, weil sie mich gleichzeitig gut absichert. Also, es ist maximal belastend, aber wenigstens bin ich dann gut abgesichert. Würde man diesen gordischen Knoten zerschlagen und in ein Arbeitsgefüge gehen, das vielleicht nicht krankmachend ist? Surprise, surprise, nicht jedes Arbeitsbild ist gleichermaßen belastend wie der Lehrberuf, dann würde sich diese Frage nach der Absicherung gar nicht so intensiv stellen. Natürlich will man sich absichern. Berufsunfähigkeitsversicherung ist vernünftig. Oder wenn man die nicht bekommt, eine Dread Disease Versicherung oder sowas, ne? Man sollte schon abgesichert sein. Aber ist es schon mal in Erwägung gezogen worden, dass ein anderes Arbeitsszenario zur Gesunderhaltung beiträgt und damit überhaupt nicht so rapide in die Krankheit führt, dass ich das brauche, dieses Gefühl von, dann bin ich wenigstens lebenslang abgesichert. Ja, vielleicht wirst du ja gar nicht so krank, dass du das je brauchst. Und du kannst dich ja auch dagegen versichern in einem anderen Arbeitsbild, ne? Das ist also schon mal der grundsätzliche Mindfuck, den man da aufsitzt. Und dann kann man natürlich auch beginnen zu rechnen. Was kostet denn eigentlich eine BU? Viele Lehrkräfte haben eine Dienstunfähigkeitsversicherung oder andersrum eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit Dienstunfähigkeitsklausel. Manche haben das nicht. Da muss man sich nochmal neu mit einer BU befassen. Wenn man da nicht mehr reinkommt, gibt es auch andere Absicherungsszenarien, wie eine Dread Disease Versicherung oder sonst was. Also es gibt andere Absicherungsszenarien. Wenn man sich da jetzt mal durchrechnet, was würde sowas kosten, mich und meine Arbeitskraft da noch anders abzusichern? Und was könnte ich denn potenziell in der freien Wirtschaft verdienen? Plus in die Rechnung einzubeziehen, Zugewinn an Lebensqualität und gesund erhaltende Faktoren. Wenn man das dann bilanziert, ist das vielleicht nicht dann realistisch, dass das eine attraktivere Situation ist als das Leiden im Jetzt? Aber es geht nicht nur um dieses Durchrechnen. Der Status Quo Bias hat ja einen richtig fiesen Nebeneffekt, der lässt uns die Kosten des Bleibens vollkommen unterschätzen. Ich nehme mal Anna, eine andere meiner Coaches, Klassenleitung einer 7. Klasse. Anna ist total engagiert, aber völlig erschöpft. Und Anna kam zu mir und meinte, ich kann jetzt nicht gehen. Nicht jetzt. Die Klasse braucht mich. Ich muss die bis zu einem bestimmten Ziel bringen. Andere Co-Klassenleitung ist jetzt auch gerade länger in Erkrankung. Wer soll das denn machen, wenn nicht ich? Noble Gedanken, absolut. Die haben wir auch honoriert. Das muss man Anna ja zugute halten, ihr hohes Arbeitsethos. Aber als wir tiefer eingestiegen sind, wurde klar, sie war eigentlich so erschöpft, dass sie im Unterricht kaum noch präsent war, hatte Schlafstörungen, Magenschmerzen, war gereizt. Die Frage ist, wem hilft das denn, wenn man sich so verbrennt? Was bringt es dem Kollegium, wenn ich mich so verbrenne, dass ich mittelfristig auch ausfallen werde? Was bringt es unseren Schülerinnen und Schülern, wenn wir ihnen vorleben, dass man in ungesunden Situationen ausharren muss und ständig über seine Grenzen gehen muss? Was bringt es unseren eigenen Kindern, wenn wir denen vorleben, Mama geht's immer schlecht, Mama ist nur am Klagen, Mama weint am Abendbrottisch, Mama setzt sich aber trotzdem hin und macht diese Arbeit? Damit reproduzierst du dieses Muster natürlich auch in deinen eigenen Kindern. Das sind auch die Kosten im Jetzt. Also ich werde früher oder später vielleicht auch ausfallen, dann können meine KollegInnen nicht mehr auf mich zählen. Ich gehe sowieso über alle meine Grenzen. Ich werde davon vielleicht mir nachhaltig gesundheitlichen Schaden hinzufügen. Vielleicht leidet meine Partnerschaft. Vielleicht lebe ich meinen Kindern da etwas vor, was ich gar nicht reproduziert sehen möchte in meinen Kindern. Vielleicht lebe ich meinen Schülern etwas vor, wo ich ihnen tatsächlich ein schlechtes Beispiel gebe. Und wenn du das wirklich einmal monetär durchgerechnet haben möchtest, dann hör doch einmal in die Folge 138 dieses Podcasts. So teuer ist dein Aussitzen, die versteckten Kosten deiner A13 Selbsttäuschung. Denn da berechne ich das dann tatsächlich mal im Detail. Wie kommt man denn jetzt raus aus so einer kognitiven Verzerrung? Man merkt ja meistens gar nicht, dass einem das Hirn da etwas vorgaukelt. Das lässt sich zum Beispiel im Coaching ganz gut durch bestimmte Fragetaktiken entlarven. Ich gebe dir mal einige Anregungen. Also, wenn im Coaching Personen vor Entscheidungen stehen, dann kann man diese aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Und die Fragen dabei wirken im Grunde wie ein Katalysator. Man ist ja oft in einer Situation verstrickt, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Aber sobald man sich der Fragestellung aus einem anderen Winkel nähert oder mal rauszoomt, ist alles glasklar. Denn eigentlich weiß man die Antwort. Solche Fragen können sein. Was würde ich einer guten Freundin in dieser Situation raten? Wenn ich mir selbst gegenüber loyal wäre, wie würde ich handeln? Wenn ich auf diese Entscheidung oder auf diesen Moment in 5 Jahren zurückblicke, was würde ich mir wünschen, getan zu haben? Oder was sind eigentlich die Annahmen, die ich implizit treffe in dieser Situation über den Verlauf der Situation und über Bedingungen, Notwendigkeiten? Und stimmen die wirklich, die Annahmen? Oft sind das katastrophisierende Annahmen. Diese Fragen können helfen, aus automatischen Denkmustern auszubrechen und bewusstere Entscheidungen zu treffen. Bewusster aus Mustern auszubrechen und eben doch in die Veränderung gehen. Also verstehe mich nicht falsch, manchmal ist das absolut richtig, beim Status quo zu bleiben, aber es sollte ja eine bewusste Entscheidung sein und nicht eine automatische Reaktion aus deinem Reptilienhirn raus, ne? Aus Angst oder aus Gewohnheit. Das ist dann wiederum ja Fremdsteuerung und da entsteht Wut, weil eigentlich hast du ein inneres Nein, ein äußeres Ja, aber ein inneres Nein. Und hier entsteht Reibung, Wut, kognitive Dissonanz. Es lohnt sich, diese Muster zu durchdringen und zu hinterfragen. Zum Beispiel mit den Fragen, die ich dir gerade an die Hand gegeben habe. Jetzt denkst du vielleicht, ja, super. Und was ist die Alternative? Soll ich jetzt alles hinschmeißen? Ja, genau, da liegt der Denkfehler. Es geht nicht um alles oder nichts. Das ist im Übrigen auch eine kognitive Verzerrung, das alles oder nichts denken. Es geht darum, überhaupt erstmal anzufangen, Alternativen zu erkunden, sich zu informieren, sich beraten zu lassen, denn das macht mündiger. Oft ist es ein Mangel an Informationen, um informierte Entscheidungen zu treffen. Also als Geschichtslehrerin sehe ich da eine Parallele zur Phase der Aufklärung. Oft im Lehrplan Klasse 8 Geschichte, da geht es um die Grundlagen, wie konnte die Französische Revolution überhaupt passieren, und dann geht es um die Aufklärung und ein berühmtes Zitat des Philosophen Immanuel Kant: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und du kannst überhaupt erst mündig werden und mündige Entscheidungen fällen, wenn du in die Veränderung gehst und dich im Zuge dessen überhaupt erstmal informierst und beginnst zu reflektieren. Vielleicht zu reflektieren auf einer Ebene, an die du dich bisher noch nicht so rangetraut hast. Denn ich will dir natürlich nicht unterstellen, dass du unreflektiert bist, aber vielleicht gibt es andere Zugänge, über die du an ganz andere Themen herankommst, die deine Entscheidungen ermöglichen. Es geht also überhaupt erstmal ums Losgehen. Und Das ist auch der Grund, warum ich in meinen Coachings immer einen völlig ergebnisoffenen Ansatz fahre. Manchmal kommen Lehrkräfte zu mir und sind sich schon sicher, ich will raus hier. Und im Laufe des Coachings stellen sie fest, eigentlich wollen sie gar nicht komplett raus aus dem System. Sie wollen ihre Situation verändern, vielleicht die Schule wechseln oder ihr Deputat reduzieren. Oder sie wachsen in ihrer Haltung. Sie legen sich hilfreiche Coping-Strategien zu und können so dem Schulalltag ganz anders begegnen. Vielleicht stellen sie fest, da gibt's trotzdem eine Wertekongruenz. Ich bin in diesem Beruf grundsätzlich nicht falsch. Ich möchte hier verbleiben. Aber die Entscheidung ist jetzt bewusst getroffen und die Steuerungselemente sind ihnen bewusster. Wie kann ich damit besser umgehen? Manchmal verfestigt sich natürlich auch die Absicht, aus dem Beruf herauszugehen und auch das dann nicht aus einem Fluchtimpuls heraus, sondern wohlreflektiert und auf Basis von mündiger Information und Reflexion. Also es kommen auch manchmal Leute zu mir und sagen, ich will eigentlich nur mal so hinschauen, was es sonst noch gibt. Und dann stellen sie fest, wow, es gibt ja echt spannende Möglichkeiten und ich weiß gar nicht, was mich noch in Schule hält. Der Punkt ist, du musst den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Du musst nicht heute kündigen oder es muss keine Kündigungsentscheidung stehen, um in die Veränderung zu gehen. Im Gegenteil, du musst losgehen, um eine Entscheidung und diesen Prozess überhaupt kontrollieren zu können. Also, du darfst nicht warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern es ist Teil von die Kontrolle über den Prozess zu behalten, dass man sich Schritt für Schritt mündiger macht. Du musst nicht sofort alle Brücken abbrechen. Was du aber tun solltest, dir erlauben, überhaupt erst einmal zu träumen, an Alternativen zu denken, dir erlauben, Fragen zu stellen und dir erlauben, Hilfe anzunehmen. Weißt du, was mich immer am meisten berührt an meiner Arbeit als Coach? Wenn Klientinnen und Klienten nach einigen Monaten zu mir sagen, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Warum habe ich so lange gewartet? Ich hätte nicht geglaubt, dass sich was verändern kann. Das ist so schade, dass überhaupt der Glauben fehlt, dass etwas anders werden könnte. Und aus dieser Resignation und auch diesem mangelnden Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit verharrt man. Der Status Quo Bias ist mächtig, aber der ist nicht unbesiegbar. Manchmal braucht es nur einen kleinen Schubs, eine andere Perspektive, um aus dieser Gewohnheit des Unbehagens auszubrechen. Und das ist auch der Grund, warum wir kostenfreie Erst- und Zweitgespräche anbieten. Ich hatte es anfangs schon erwähnt, nicht um dich zur Kündigung zu bequatschen, sondern weil wir wissen, wie wertvoll es ist, überhaupt erstmal einen geschützten Raum zu haben, in dem du deine Gedanken und Gefühle sortieren kannst. Und das passiert im Rahmen erstmal eines Erstgesprächs, in unserem Fall 15 Minuten per Telefon, und man schaut, ist eigentlich grundsätzlich da eine Passung zu dem, was wir anbieten und dem, was du erwartest. Und dann gibt es ein Zweitgespräch, da wird für dich eine Strategie entwickelt. Da hast du noch keinen Euro bei uns gelassen, sondern da beleuchten wir ganz individuell, was ist dein Status quo, was ist deine Zielsetzung und was wären die nächsten Schritte für dich. Du gehst also wirklich mit einer Handlungsstrategie aus diesem Gespräch. Und das ist ein Weg zur Mündigmachung, aber auch ein Weg, dir Baby Steps aufzuzeigen. Und diese Baby Steps sind ganz wichtig, um diesem Status Quo Bias etwas ganz Konkretes anbieten zu können. Nämlich die kontrollierte Veränderung und nicht schwarz oder weiß und wenn du da was in Gang setzt, dann kannst du nie wieder zurück und katastrophisierende Gedanken anzutriggern, sondern es geht Schritt für Schritt in die Veränderung und du hast an jedem Punkt dieses Prozesses die Kontrolle, eine mündige Entscheidung für dich zu treffen. Wenn dich das interessiert und wenn du mit uns gemeinsam eine Strategie für deine ersten Veränderungsschritte entwickeln möchtest, dann trag dich sehr gerne ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und dann geht es möglicherweise im Zweitgespräch ganz konkret um deine Schritte. Wenn dir nicht der Status Quo Bias vorher ein Schnippchen schlägt. Okay? Aber jetzt kennst du diese Dynamik und kannst dem Ganzen anders begegnen. Und wenn du jetzt denkst, puh, das ist mir immer noch zu viel, dann abonniere erst einmal den Podcast, hör dir mehrere Folgen an, lass die Gedanken reifen. Eins ist sicher, der Status Quo Bias wird nicht von alleine verschwinden. Kein Wunder, ne? Wir wissen jetzt, 46% aller Lehrkräfte würden den Beruf nicht nochmal wählen, aber verharren darin und verschleißen langsam und fügen ihrer Gesundheit irreparable Schäden zu. Und nicht nur der Gesundheit, sondern der Lebensqualität, der Partnerschaft, der Familie. Aber du kannst lernen, ihm die Stirn zu bieten, Schritt für Schritt. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und sag für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.